Ein Vater sitzt, ich sage es nochmal, eben war der Ton noch nicht an. Ein Vater sitzt an einem Wochenende nachmittags vor dem Fernseher und schaut Fußball. Sein Verein spielt und deswegen ist er angespannt. Im Hintergrund, da spielt sein Sohn im Garten, seine Frau ist bei einer Freundin. Er ist voll konzentriert und drückt seinem Verein die Daumen, weil es ist ein wichtiges Spiel. Und dann passiert das, Eltern wissen das, dass das so von einem Moment auf den anderen passieren kann, nämlich dass der Sohnemann sich da hinten im Garten auf einmal im Klettergerüst irgendwie so verklemmt hat. Und er ruft:
Papa, ich bin eingeklemmt. Und wie das jeder verantwortungsvolle und engagierte Vater an dieser Stelle machen würde, lehnt er sich so ein Stück weit nach hinten und sagt: Hä? Papa, ich bin eingeklemmt.
Um die Situation nun vollends zu erfassen, was da passiert ist, hakt er nochmal nach und fragt: Was? Papa, Papa, ich bin eingeklemmt. Ich bin im Klettergerüst eingeklemmt. Also entscheidet er sich zu helfen,
ohne sich zu bewegen. Und er gibt Ermutigung. Er sagt: Du schaffst das. Du kriegst das hin. Du bist doch schon ein großer Junge. Papa, ich bin eingeklemmt. Und dann entscheidet er sich, ihm durch Unterweisung zu helfen. Beweg doch mal deinen Fuß so ein bisschen nach links oder nach rechts, schüttel ihn doch mal ein bisschen. Das Spiel läuft weiter, sowohl auf dem Fernseher als auch hinten im Garten. Papa, Papa, ich bin eingeklemmt, ich bin eingeklemmt. Dann wird der Vater so langsam ärgerlich. Hab ich dir nicht schon 1000-mal gesagt, dass du aufpassen sollst? Dass du da nicht immer raufklettern sollst? Mann, wie oft soll ich dir das noch sagen?
Aber Papa, ich bin eingeklemmt.
Was ist von so einem Vater zu halten, der da bräsig auf seinem Fernsehthron sitzen bleibt und dem Fußball wichtiger ist als das Wohlergehen seines Kindes? Dabei wollen wir doch heute über einen Vater wie einen Adler sprechen. Und ihr ahnt schon, dass es hier nicht um leibliche Väter geht, auch wenn mein Papa Horst heißt, was ja schon sehr dicht an einem Adler dran ist, sondern um unseren himmlischen Vater, der eben nicht auf seinem Thron geblieben ist, als wir uns in der Sünde verklemmt hatten. Er liebt dich so sehr, dass er nicht in seiner Herrlichkeit geblieben ist, um dich von dort aus irgendwie zu ermutigen, dir so ein paar schlaue Tipps rüberzuwerfen, wie du aus deinem Schlamassel vielleicht wieder herauskommen könntest, sondern er hat die Herrlichkeit, seine gewohnte Umgebung verlassen, er ist Mensch geworden. Er war mitten unter uns. Er hat sich schlagen lassen, er hat sich demütigen lassen, er hat sich bespucken lassen, er hat sich eine Dornenkrone in die Stirn drücken lassen, sich Nägel in Hände und Füße treiben lassen, sich kreuzigen lassen. Aber am Sonntagmorgen ist er wieder auferstanden und diese Auferstehungskraft ist es, die dich aus der Klemme der Sünde befreit. Diese Auferstehungskraft ist es, die in dir genetisch angelegt ist, weil er dein Vater ist. Ein Vater wie ein Adler. Und das wollen wir uns ein bisschen näher anschauen. Warum? Um Gott besser kennenzulernen. Er hat so viele Facetten, dass er aus unserer Perspektive, dass wir die gar nicht alle erfassen können. Wenn wir versuchen, ihn zu begreifen, dann nehmen wir ja oft das Bild des Vaters, was aber manchmal Schwierigkeiten mit sich bringt, weil mancher Berührungsschwierigkeiten damit hat, weil sein eigener leiblicher Vater doch eher wie ein Suppenhuhn war. Aber dieser Vater, der himmlische, der ist mächtig und er ist stark, der ist perfekt. Er erkennt jede Situation gestochen scharf und er hat den absoluten Überblick. Eben wie ein Adler. Gut 2 Dutzend Mal kommt der Adler in der Bibel vor. Meine Lieblingsstelle ist diese und schlagt das gerne mit mir auf. Das ist heute der Kernvers 5. Mose 32, Vers 11. Wenn ihr aufschlagen wollt, 5. Mose, Kapitel 32, Vers 11. Und ich lese nach Hoffnung für alle. Da heißt es: Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Er scheucht sie aus dem Nest, er begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen auf und aus und fängt sie auf. Ist das nicht ein schönes Bild? Was für eine schöne Metapher dafür, wie Gott mit uns umgeht? Zunächst einmal baut ein Adler seinen Horst immer etwas uneben. Das Adlerküken ist dadurch gezwungen, immer so ein bisschen Balance zu halten, immer ein bisschen auszugleichen, weil es so uneben ist. Und dadurch wird sein Gleichgewichtssinn geschult und auch seine Muskulatur gestärkt. Da wächst also was ganz anderes heran, was viel Edleres als so eine Couch-Potato wie in der Anfangsgeschichte. Wenn also etwas mal schief in deinem Leben ist, vielleicht lernst du daran und verbesserst damit deine Fähigkeiten. Und wenn das kleine Adlerjunge dann geschlüpft ist, dann darf es sich zunächst wie im Schlaraffenland fühlen. Immerzu fliegen seine Eltern los und kommen wieder, um Nahrung heranzuschaffen und das Kleine damit zu füttern. Da gibt es lecker Fisch, vielleicht auch mal eine Maus und andere Leckerbissen. Gut, das stand vermutlich nicht auf deiner Speisekarte in den ersten Lebensmonaten, aber auch du warst gut versorgt und hast kräftig an Gewicht zugelegt, oder? Doch so ein Adlerküken, das darf nicht so dick und rund werden, denn sonst klappt das mit dem Fliegen nicht. Ein Adler ist ja nicht dafür gemacht, immer nur bräsig in seinem Netz zu sitzen, sondern dafür, sich majestätisch durch die Lüfte zu bewegen. Genau das kann der Kleine bei seinen Eltern beobachten und sehen. Sie dienen ihm damit als Vorbild und er versucht das auch immer schon mal. Man sagt, er balliert dann, wenn er so mit seinen Flügeln schon mal schlägt, ohne dass das richtig gelingt. Fliegen kann er noch nicht, dazu fehlen ihm auch noch die entsprechenden Federn. Sie dienen ihm als Vorbild und er ist auch wirklich begeistert von deren Flugkünsten, wie sie da in der Thermik ihre Kreise ziehen, geradezu schwerelos sich durch die Luft bewegen, wie sie sich pfeilschnell und zielgenau zu Boden werfen, um da eine Beute zu schlagen, oder wie sicher sie den Horst anfliegen. Da braucht es keinen Tower, der irgendwelche Anweisungen gibt, selbst bei Nebel nicht. Aber der junge Adler, der sieht noch nicht, dass er das auch mal kommen können wird. Er sieht nur all diese Leckerbissen und er verspeist sie nach Herzenslust. Gott ist uns gelebtes Vorbild durch Jesus Christus. Und vielleicht begreifen auch wir nicht, was Nachfolge eigentlich bedeutet. Jesus braucht keine Bewunderer oder Beobachter, die einfach nur in ihrem Nest sitzen bleiben, sondern er sucht Nachfolger, die sich ihn zum Vorbild nehmen. Dann wundert sich der junge Adler auf einmal, denn seine Eltern, die bringen plötzlich viel weniger Nahrung. Plötzlich ist nur noch Halbpension und auf einmal nur noch Übernachtung, Frühstück. Was muss der kleine Adler nun denken? Meine Eltern, die mögen mich nicht mehr. Die sind jetzt irgendwie doof zu mir. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hätte ich von meinem letzten Fisch den Zehnten zahlen sollen? Oder was ist hier los? Er versteht seine Eltern überhaupt nicht mehr. Bei uns, da gibt es Tage, da erleben wir Gott. Da spüren wir seine Nähe, uns geht es rundum gut. Wir fühlen uns gesegnet, versorgt und beschützt. Doch dann schleichen sich wieder diese Tage ein, wo er so weit entfernt zu sein scheint. Schleichen sich dann auch so Zweifel ein, wie bei dem kleinen Adlerjungen? Dass wir uns dann fragen, ob wir irgendwas falsch gemacht haben? Genau wie bei dem kleinen Adler gilt, wir irren uns. Die Eltern lieben das kleine Adlerjunge noch genauso wie in den ersten Tagen, an denen sie jede Menge Futter herangeschafft haben. Der kleine Adler, der sieht aber nicht diesen größeren Zusammenhang. Er sieht noch nicht diesen nächsten Entwicklungsschritt, den die Eltern mit ihm im Auge haben. Und so ist auch unsere Sicht beschränkt. Was hat Gott mit uns vor? Was Gott mit uns vorhat? Wenn wir ihn lassen, dann will er uns entwickeln. Er will das entwickeln, was er selbst in uns hineingelegt hat. Seine Genetik, die ist in uns. Auch dazu finden wir einen Text in der Bibel, und zwar im 1. Johannesbrief. Und dort im Kapitel 3, im Vers 9, also 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9, da heißt es, wer Gott zum Vater hat, der lebt nicht mehr in der Sünde, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Da steht das schwarz auf weiß. In anderen Übersetzungen heißt es, aus Gott geboren oder aus Gott oder von Gott gezeugt oder auch, weil sein Same in ihm ist. Ihr seht also, hier gibt es sowohl die weibliche Form, aus Gott geboren, wie auch männliche Form, wie von Gott gezeugt oder wenn von seinem Samen die Rede ist. Aber diese Übersetzung, die ich hier gewählt habe, aus der neuen evangelistischen Übersetzung, bringt es in unserer aktuellen Sprache auf den Punkt, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Ich finde, da kann man nur sagen, wow, dass die Genetik Gottes in uns angelegt ist. Würden wir über das Thema Sohnschaft sprechen, dann würden wir erfahren, dass wir quasi Prokura von diesem Vater bekommen haben. Hier geht es noch einen Schritt weiter. Sein Erbgut, seine Genetik ist in uns. Gottes DNA ist in uns. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Er will seine guten Werke in uns hervorbringen. Wir sollen ihm ähnlich werden. Aber zurück zu unserem kleinen Adler. Noch immer nicht hatte er kapiert, was das jetzt soll mit dem wenigen Essen. Da passiert schon die nächste Katastrophe. Auf einmal schnappen sich die Eltern alles, was irgendwie warm, weich oder gemütlich in diesem Nest ist, und schmeißen das raus. Alles, was vorher irgendwie bequem war, wird rausgeschmissen. Und der Kleine versteht die Welt schon wieder nicht. Er ruft, Hilfe, was passiert hier? Was passiert denn hier? Es wird immer ungemütlicher, was soll denn das? Aber da kann er jammern, wie er will. Zum Schluss bleiben nur noch ein paar unbequeme Stöcker übrig. Das Ziel der Eltern ist, dass der Kleine merkt, hier ist es nicht mehr gemütlich, jetzt geh mal raus. Das will dem Kleinen aber noch nicht recht bewusst werden. Stattdessen denkt er, meine Eltern, die hassen mich. Alles, was irgendwie schön und gemütlich ist, nehmen sie mir weg. Mein schönes Zuhause wird zerstört von meinen eigenen Eltern. Spinnen die? Ich verstehe gar nichts mehr. Passiert dir das auch mal, dass du denkst, Gott, was soll das? Was machst du hier mit mir? Dabei hat Gott einen guten Plan für dich und mit dir und für dich im Sinn. Er möchte, dass du fliegen lernst. Er möchte, dass du wächst und den nächsten Schritt gehst. Und es wird noch heftiger. Wenn die Eltern merken, dass sich das Kleine jetzt noch immer nicht anschickt, mal dieses Nest zu verlassen, dann klettert der große Adler in den Horst und fängt da an, eine Unruhe zu machen. Er stört das Nest auf, so heißt da der Fachbegriff, und dabei drängt er den Kleinen bedrohlich an den Rand, bis der da so halb am Abgrund hängt und so mit einem Auge in die Tiefe schielt. Hilfe, Papa, willst du mich umbringen? Entspann dich doch mal, chill mal. Aber der chillt nicht. Der Kleine soll fliegen lernen, weil er fliegen lernen muss. Warum? Weil er fliegen können muss, um zu überleben. Das wissen die Eltern. Nur der Kleine weiß es noch nicht und er denkt, boah, was ist denn los? Es war doch gerade noch so schön hier. Genau wie bei uns, wenn wir Situationen nicht verstehen und fragen, was soll das bloß? Warum ist es gerade so schwierig in meinem Leben? Vielleicht sieht Gott dann den nächsten Schritt, der überlebensnotwendig für dich ist. Und du verstehst es erst im Nachhinein. Bei Gott darfst du aber immer davon ausgehen, dass er nur Gutes für dich im Sinn hat, auch wenn es aktuell vielleicht gerade mal anders aussieht. wenn du schon einige Erfahrungen mit ihm gemacht hast, dann fällt es dir vielleicht leichter, Vertrauen zu ihm zu haben. Und wenn du noch keine eigenen Erfahrungen mit ihm gemacht hast, dann versuch ihm trotzdem zu vertrauen, weil Gott durch und durch gut ist, weil er deine Zukunft kennt und Großes mit dir vorhat. Es gehört zu den normalen Zutaten des Lebens, dass wir ihn dabei mal nicht verstehen, aber er hat einen guten Plan. Vertraue darauf. Gott hat gesagt, ich beschütze dich, ich behüte dich. Egal, was in deinem Leben passiert, bei mir bist du sicher. Es gibt immer eine Perspektive und es gibt immer einen größeren Zusammenhang. Du bist Teil eines göttlichen Plans und du bist sicher. Du bist sicher in meiner Hand. Das sagt Gott zu dir. Und selbst wenn Gott deine Situation, die irgendwie misslich ist und sich so unbequem anfühlt, wenn er sie nicht verändert, dennoch gilt, er ist da, er ist dein Beschützer, er hüte dich und er wird dich niemals verlassen. Niemals. Das hat auch Menschen quer durch die Bibel gesegnet. Daniel, warum sitzt du da in der Löwengrube und hast keine Angst? Weil ich weiß, dass mein Gott stärker ist als diese Löwen. Und ihr Leute da im Feuerofen, warum habt ihr keine Angst? Wir wissen, unser Gott ist groß und das ist unsere Perspektive. Er kann uns vor diesem Feuer bewahren. Und dann kommt noch dieser absolut geniale Satz. Sie sagen, selbst wenn er das nicht tut, werden wir im Endeffekt bei ihm sein. Egal was passiert, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und ich frage mich, woher kommt meine Hilfe? Und ich erkenne, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist mein Beschützer und er ist an meiner Seite und er wird mich nie verlassen. Wo ich das weiß, steht in der Bibel, fast wortwörtlich. Es steht im Psalm 121, schlag den gerne wieder mit mir auf. Psalm 121. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht, er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben, er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei. Und auch wir schauen jetzt nochmal hinauf zu den Bergen. Wisst ihr noch, in welcher Situation wir diesen kleinen Adler zuletzt beobachtet haben? Der Vater hatte das Nest aufgestört und unser kleiner Freund hing da am Nestrand und schaute so mit einem Auge in den Abgrund. Ah, ist das tief! Und er ist nicht nur am Nestrand, sondern er ist auch dicht am Nervenzusammenbruch. Er kann kaum glauben, was er da sieht. Wow, Papa, es geht da richtig tief runter. Und er kann auch gar nicht glauben, was er da hört, denn der Papa fliegt an seinem Horst vorbei und singt, I believe you can fly, I believe you can touch the sky. Und der Kleine ruft, Papa, gibt's denn hier keine Seilbahn oder eine Rolltreppe oder eine Hängebrücke? Kann denn nicht hier so ein Helikopter kommen und mich hier irgendwie wegbringen, abholen? Und der Vater sagt, nein, das ist gar nicht nötig. Es ist alles in dir. Doch der Kleine traut sich immer noch nicht. Schließlich wird der Papa ein bisschen ungeduldig und fragt, A oder B? Was soll das heißen, A oder B? Also A heißt, du springst jetzt mal selber raus und lernst fliegen. Und was ist dann B? Ich schmeiß dich aus dem Nest. Ich nehme C, ich bleib hier. Vater sagt, es gibt kein C, A oder B. Aber Papa, A oder B, das ist doch beides blöd. Sagt der Vater, das ist hier überhaupt nicht das Thema. Du bist geboren, um zu fliegen. Und Gott sagt auch oft, A oder B. Und irgendwie gefällt uns beides nicht so besonders, weil wir mal wieder andere Vorstellungen haben. Aber so lernen wir nicht das, wofür wir geboren sind. Wir verpassen das, was in uns eigentlich schon angelegt ist und was da vorbereitet ist. Wir sind dann bloß Nesthocker, Stubenhocker mit dem Potenzial eines Suppenhuhns. Ja, ist Gott irgendwie gemein, wenn er A oder B fragt? Nein, denn er sieht Dinge in uns, die wir noch nicht sehen. Die wir noch nicht sehen. Darum macht es Sinn, sich darauf einzulassen und einfach dieses A oder B zu machen oder zuzulassen, je nachdem, was es ist, auch wenn es mal Mut erfordert. Und der Kleine hockt da so am Nestrand und zweifelt und Papa sagt, so, nun flieg mal. So gut wie du werde ich das nie können. Doch, probier mal. Und nun ist der Kleine in der Luft und er gibt sich wirklich Mühe, aber er hat noch nicht wirklich Kontrolle über seine Flügel. Er stürzt in Richtung Boden und erzählt schon 5, 4, 3, 2, 1, gleich werde ich auf dem Boden zerschellen. Aber genau in dem Moment kommt der Vater, er breitet seine Schwingen aus und wusch, fängt er ihn auf. Du kannst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Und dann sind die beiden wieder oben im Nest, Nachbesprechung. Oh Papa, ich wäre fast umgekommen. Nein, wärst du nicht? Ich war doch da. Papa, ich hoffe mal, du hast gesehen, dass das echt nichts für mich ist. Quatsch, das ist genau richtig für dich. Das ist total für dich. Du bist ein Adler. Du sollst fliegen. Eben, da war es noch ein bisschen verkrampft und du hast deine Flügel noch nicht so richtig gespreizt. Panik lähmt deine Flügel. Denk mal dran, ich bin doch da. Ich fange dich auf, es kann dir nichts passieren. Ich bin da. Ach, kann ich denn mal einen Moment verschnaufen? Okay, Moment vorbei, kick, wusch. Und der Adler fliegt wieder mit dem Kleinen nach oben in den Horst. Und der Kleine sagt, okay, das können wir nächsten Monat nochmal probieren. Nächsten Monat? Das machen wir gleich nochmal, kick, wusch. Und wieder fliegt der Adlervater mit den Kleinen in die Höhe. Er setzt ihn ins Nest und fragt, A oder B? Ach Papa, gib mir doch mal eine Pause, ich möchte noch in der Bibel lesen. Aber es geht weiter und weiter und weiter, bis der Kleine fliegen kann. Bis der Kleine fliegen kann. Auf einmal funktioniert es. Wow, das ist gigantisch. Der Kleine ist hellwach, alle seine Sinne sind geschärft. Er fühlt sich durch und durch lebendig da in der Luft. Und später im Nest, da sagt er, Papa, ich bin geflogen. Habe ich gesehen, Kleiner? Ich war doch da. Habe ich dir doch gesagt, dass du fliegen kannst? Danke, Papi, dass du so penetrant gewesen bist. Ich habe ja gedacht, du bist gestört. Es tut mir leid, dass ich so gedacht habe. Ich habe ja nicht gewusst, was du mit mir vorhast und wie toll das ist, zu fliegen. Das Nest, das war irgendwie meine Welt, an der ich festgehalten habe, aber jetzt sehe ich, wie limitiert ich da war. Jetzt kann ich fliegen und der ganze Himmel steht mir zur Verfügung. Es gibt praktisch keine Grenzen mehr. Ein Leben mit Gott ist spannend. Denn Gott liebt es, dich, wenn du es dir mal gerade wieder so richtig gemütlich in deinem Nest gemacht hast, dich da einfach mal rauszukicken. Nicht, weil er dir die Gemütlichkeit nicht gönnen würde, sondern weil er Größeres mit dir vorhat. Hab Vertrauen und lass dich darauf ein. Ja, was für ein schönes, fast zärtliches Bild, was uns die Bibel hier zeichnet. Gott geht mit uns um wie ein Adler. Magst du eigentlich Stürme in deinem Leben? Viele Vögel verstecken sich ja, wenn ein Sturm aufzieht, aber ein Adler, der ist da anders. Der sieht den Sturm und sagt, coolen Sturm, und fliegt da mitten hinein, weil er weiß, dass dieser Sturm seine Flügel formt und stärkt und prägt und schleift und qualifiziert. Abschließend möchte ich noch einmal auf diesen Gedanken zurückkommen, dass die DNA Gottes in dir ist. Ich sehe da noch so manches zweifelnde Gesicht. Was macht denn ein Adler zum Adler? Nun, er hat diese Genetik. Die hat er in sich, so wurde er geboren. Da musste er nichts dafür tun. Er ist irgendwann mal geschlüpft und siehe da, ein Adler, vielleicht ein Fischadler oder ein Seeadler. Und so ein Fischadler, der muss auch immer mal wieder ran ans Wasser, weil er dort seine Beute findet. Und stellen wir uns mal vor, dieses Wasser, das ist die in Sünde gefallene Welt. Und er kann jetzt nicht sagen, die böse Welt, die verlasse ich jetzt und halte mich davon fern, ich steige auf in die Höhe und bewege mich jetzt nur noch fortan in himmlischen Regionen. Nein, dort hat er Zutritt. Aber er muss auch regelmäßig in diese Welt und diese Welt ist sündig. Auch der Mensch, der muss zur Arbeit gehen. Er muss irgendwo wohnen und einkaufen, er muss sich in die Gesellschaft eingliedern und er hat natürlich auch den Auftrag, seinen Glauben mit anderen Menschen zu teilen, sich für andere Menschen einzusetzen. Das heißt, obwohl der Adler hoch oben in himmlischen Regionen dorthin gehört, muss er immer wieder runter ans Wasser, um dort auf Beutezug zu gehen. Und ja, dabei wird er mal nass, auch manchmal nass. Dabei passieren auch mal Dinge, die nicht vorgesehen sind. Das kann manchmal sein. Aber versteht ihr, nur weil ein Adler manchmal nass wird, wird er dadurch doch nicht zum Fisch. Diese Frage der Identität, wer bin ich eigentlich, lässt sich dennoch beantworten mit: Ich bin Christ, ich bin Kind Gottes, seine DNA ist in mir, seine Genetik, ich darf mir sicher sein. Das dürfen wir ganz tief in uns verinnerlichen. Und um noch in diesem Bild zu bleiben, da gibt es ja auch Fische und das sind jetzt mal die Sünder. Wenn dann so ein Fischadler so einen Fisch aus dem Wasser zieht, dann hat er schon fast was von Bekehrung, ne? Der Fisch, der sieht noch ziemlich fischig aus, aber er fliegt schon. Wenn man ihn in so einer frühen Phase fallen lässt und nicht liebevoll weiter begleitet, ja, dann geht es wieder zurück ins Wasser. Okay, ich merke schon, an der Stelle ist das Bild nicht ganz so überzeugend. Vielleicht nochmal von anderer Seite drauf geschaut. Ein Angler. Was macht denn eigentlich ein Angler? Der fängt doch lebendige Fische und macht sie tot. Ein Menschenfischer in Jesu Sinne, der ja zu den Jüngern gesagt hat, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also so ein Menschenfischer, was macht denn der? Der fängt in diesem Bild tote Fische und bringt sie zum Leben. Sollte es sein, dass der Adler, vielleicht der Seeadler, mal so richtig tief runtergeht auf dem Meer und da ist so ein großer, aggressiver Fisch und der packt ihn und versucht ihn unter Wasser zu ziehen und ihn in Sünde zu verstricken, ja, da beginnt ein Kampf auf Leben und Tod. Denn dieser Adler kann nicht im Wasser leben. Er kann nicht, dafür ist er einfach nicht gemacht. Er ist in dieser Welt, aber er ist nicht von dieser Welt. Deswegen darf er nicht zu lange und nicht zu tief dort hineintauchen und glauben, dass er jetzt irgendwie immun sei gegen das Verlorensein. Wir sind keine Fische mehr. Für den Fisch ist das Wasser das natürliche Element, für den Adler ist es das nicht. Er lebt an diesem Biotop und das Wasser, das er immer wieder abbekommt, da muss er sich reinigen lassen, da muss er immer wieder dafür sorgen, dass sein Gefieder wieder trocken und sauber wird. Er ist nämlich kein Fisch, er ist ein Adler. Warum? Weil sein Vater ein Adler ist und dessen Genetik in ihm ist. Sag mal, weißt du eigentlich, welch ungeheures Potenzial da in dir schlummert? Alles, was Gott ist, alles, was Gott hat, alles, was Gott kann, ist genetisch bereits in deinem Geist angelegt. Wenn Gott heilig ist, dann bist du zur Heiligkeit bestimmt. Das ist in dir veranlagt. Und wenn Gott immer wieder gerne vergibt, dann kannst du das auch wenn es gerade vielleicht sehr schwer fällt. Und wenn Gott lieben kann, wenn Gott alle Menschen lieben kann, dann schaffst du das auch. Ja, das fällt uns nicht so einfach zu, sondern es will trainiert sein. Und dafür haben wir den besten Trainer der Welt. Was sage ich? Bester Trainer der Welt, der beste Trainer aller Universen. Unseren himmlischen Vater. Dein innerer Mensch ist von ihm gezeugt, das sagt uns die Bibel. Und damit trägst du seine Genetik in dir. Gott ist riesengroß, deine DNA, die ist winzig klein und dennoch ist darin alles angelegt, alle Information ist da. Was für ein Gewinn, was für ein Privileg und was für ein Potenzial. Lass dir nicht einreden, dass du ein Fisch seist. Du bist ein Adler. Und dein Vater will dich lehren, er will dich versorgen, er will dich mit seiner Liebe füllen und überfließen lassen. Und er will dich fliegen sehen, denn dafür bist du gemacht. Du wirst fliegen. Da darfst du dir sicher sein. Amen.